wie man sich die Seele im Besonderen beschaffen denkt, ob als Dampf oder Nebel, als Häutchen, Seelenhäutchen, oder als Schatten oder als Spiegelbild, ob man den Einzelnen mit einer oder, wie bei den meisten Völkern, mit mehreren Seelen ausgestattet wähnt, das gibt interessante Einblicke ins naive, das heißt ursprüngliche Vorstellungs- und Gedankenleben der Primitiven, soll uns aber hier nicht weiter beschäftigen. Hauptsache ist, dass die Seele geschaut worden ist, dass man erfahren hat, wie sie im Schlaf den Körper verlässt und umherschweift in der Welt der Schatten, im Lande der Abgeschiedenen, im Reiche der Jenseitigen. Dann soll sie wohl, wie nicht nur die deutsche Sage zu erzählen weiß, in Gestalt einer Maus, einer Schlange, eines Wiesels oder Igels, dem Munde des Schlafenden entschlüpfen und wehe, wenn ein Vorwitziger dem Seelentierchen den Rückweg versperrt. Der Schatten, der eben in fremden Gegenden weilt, kann dann nicht schnell genug zurückkehren und der Schlafende wird ein Toter. Die Kopfschmerzen, die man nach einem zu kurzen Schlaf bekommt, finden ihre Erklärung bei dem Pacairi Zentralbrasiliens zum Beispiel durch das sich abhetzen des zurückeilenden Schattens. Der Medizinmann liegt während seines Erregungszustandes tot in der Hängematte, bis sein Schatten, der den Körper verlassen hat, wieder zurückkommt. Bei den Iwean in Südtogo ist das Erkennungszeichen einer Hexe, dass sie ihren Körper ausziehen kann, um beliebig auf Bäume zu fliegen und in der Luft herumzuschweben. Bemerkt man, dass eine Hexe ihren Leib verlassen hat, so geht man auf ihn zu, reibt ihn mit Pfeffer ein. Will die Hexe hernach wieder in ihn zurückkehren, so ist derselbe durch den Pfeffer heiß geworden und die Folge ist, dass ein solcher Mensch sterben muss. In Thüringen kann man noch heute mitunter sagen hören, wenn ein Kind eingeschlafen ist, er oder sie ist weg. Desgleichen, wenn es gestorben ist. Im Tode verlässt die Seele für immer den Leib. Dass dies eintreten müsste, gilt nicht überall als selbstverständlich. Australische und südamerikanische Rassen glauben, dass der Mensch nie sterben würde, wenn er nicht gewaltsam oder durch Zauber getötet würde. Andern wieder ist der Tod etwas in die Natur und Gottesordnung hineingehöriges, das Sterben alt und lebenssatt nicht einmal unerwünscht. So in Alt-Israel, obzwar auch hier die Möglichkeit des Nichtsterbens sehr wohl denkbar ist, hätte der Mensch vom Baume des Lebens gegessen, er wäre jung geblieben und niemals gestorben. Gott stirbt ja auch nicht. All die fantasievollen Erzählungen, die wir bei fast allen Völkern begegnen, sind Mythengebilde, die wahrhafte Erlebnisse zum Kern haben. Erlebnisse unmittelbarer Herkunft wie sie heute vereinzelt noch vorkommen in unseren eigenen Kreisen. Mit solchen Erlebnissen stehen wir dann auf jungfräulichem Boden, berühren uns mit dem primitiven aller, zumal der entferntesten Zeiten. Hier reichen wir uns die Hand und verstehen uns mit ihnen. Der Träumende, der Ekstatische, der Entrückte und Verrückte ist ins Traumland gegangen, ins Reich der Verzückung oder auch ins Land der Rausch- und Fieberfantasien. Er hat verlassen den groben Alltagsleib, der nun empfindungs- und teilnahmslos auf seinem Lager ruht. Mehr können auch wir nicht sagen. Aber solches Land und Reich ist nicht Wahn, sondern Wirklichkeit. Wir werden noch sehen. Und solche Rede ist nicht kindisch, kindlich höchstens. Und da wir lange genug die Altklugen gespielt haben, so dürfte es an der Zeit sein, uns wieder einmal zu besinnen auf unser goldiges Kindsein mit seiner Echtheit, Tiefe, Wahrheit. Neben und außer dieser Welt des tagwachen Ich existiert eine Anderwelt, die wir in bevorzugten Momenten gewahr werden, in die wir hinüberschreiten gleichsam oder die ihrerseits in die Umwelt des gewohnten Seins hereinlangt. Eine Welt von geheimen Kräften, intelligenten Wesen, unsichtbar in der Regel für unsere Sinnesorgane, wahrnehmbar unmittelbar im Schauen, bisweilen, wie es scheint, sogar sichtbar und fassbar der gewohnten Art des Gewahrwerdens.